Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem wir ja zuletzt etwas über YA-Titel quasi so als Zwischenfolge hatten, werde ich heute nochmal den zweiten Teil der Geschichte der 49ers und dabei natürlich über den Mann sprechen, den wir ja als Jugendliche schon miterlebt haben, nämlich über Joe Montana.
Sehr gut. Montana wirft zu Jerry Rice. Touchdown.
Ja, so war es dann. Und wir reden natürlich über den Trainer, der das alles möglich gemacht hat, nämlich Bill Walsh.
Und seine West Coast Offense.
Ja, wir reisen jetzt erstmal mal zurück in die späten 70er Jahre, wo wir ja im ersten Teil aufgehört haben. Wir waren ja an der Stelle, dass die 49ers quasi am Boden lagen. Und es musste sich einiges verändern. Und man muss ja auch berücksichtigen, dass die NFL da ganz anders aussah als heute. Es gab die großen Teams wie die Pittsburgh Steelers mit ihrem Steel Curtain, die Dallas Cowboys als America's Team und die Oakland Raiders, die waren auch schon in Macht.
John Madden als Coach, den viele ja nur als EA Sports Figur kennen.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen.
Ah, der war lange Jahre, also von Ende der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre, einer der Coaches der NFL, den Raiders.
Ja, aber die 49ers dann im Gegensatz dazu, lange Tradition, aber wenig Titel, also gar keine Titel. Ja, also was in den Jahren 1979 bis 1989, mit denen wir uns heute beschäftigen, passierte, das ist im Grunde die Legende der 49ers. Also wenn man von den 49ers spricht, meint man in der Regel die Zeit von Bill Walsh und Joe Montana. Und das war eine der großen Dynastien der 80er Jahre dann. Vor allem die dominierende Dynastie. Fangen wir mal bei Joe Montana an. Der wurde am 11.06.1956 in New Eagle geboren, einem kleinen Städtchen in der Nähe von Pennsylvania, eine Region mit Kohlebergbau, Stahlindustrie, im Grunde Arbeitermilieu, wie wir das jetzt schon öfters gehört haben. Ehrliche Arbeiter, raue Schale und er ist italienischer Abstammung, denn der heißt eigentlich Montani.
Interessant.
Die Eltern haben ihren Namen amerikanisieren lassen.
Wie das ja viele gemacht haben, viele Einwanderer.
Ja, machte dann ja wahrscheinlich auch Sinn. Der arbeitet nämlich in der Versicherungsbranche und da machte es wahrscheinlich eher der Name Montana, vielleicht war es leichter für ihn, da was zu verkaufen, als wenn er den italienischen Namen behalten hat. Und der Vater war auch derjenige, der früh schon das Sporttalent seines Sohnes erkannte und förderte. Der übte dann mit ihm ganz fleißig, quasi täglich nach der Schule Würfe im Garten, setzte da ganz viel Zeit darauf, dass er den Ball ganz präzise warf. Und der war auch selber so ehrenamtlich tätig. Also der gründete auch einen Basketballverein, damit sein Sohn auch Basketball spielte. Das war auch so eine Leidenschaft von ihm.
Also hat er viel möglich gemacht für seinen Sohn.
Ja, genau. Der hat das auch, der wollte ihn voranbringen, ne? Und auch ein bisschen so seine eigenen, ja, Sehnsüchte so ein bisschen stillen. Der wäre auch gern so ein Sportstar gewesen. Ja, und er selber betont dann auch so, er hätte ja immer den Spaß in den Vordergrund gestellt und hätte ihn ja gar nicht gepusht und der wäre von sich aus so gewesen. In anderen Berichten oder auch was andere Leute so sagen, wäre er schon der Typ gewesen, der den Jungen immer gepusht hätte. Also vor allem auch diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Aber es war jetzt auch nichts, es wird nichts Brutales oder so geschildert, wie das jetzt bei anderen Stars war. Der hat ihn aber einfach so dahin gepusht in die Ecke. Und der Montana selber sagte in Interviews immer, er hätte von Anfang an auch immer diese Wettkämpfe geliebt. Natürlich auch, weil sein Vater das auch geliebt hätte.
Ja, kann ja schon sein, dass man dann wirklich so ein bisschen gestellt wird und das dann auch irgendwann so richtig adaptiert, dieses in so Stresssituationen cool zu bleiben.
Ja, und auf der Highschool, da war er natürlich dann auch wieder einer dieser Spieler, der so alles kann sportlich. Ne? Der war ein Basketballspieler, der spielte Football, der spielte Baseball, ne? Teilweise als Werfer. Der konnte halt so ziemlich alles, aber vor allem war er gut im Basketball. Und man hatte ihm da schon so ein College-Stipendium für die NCAA, College-Basketballmannschaft, in Aussicht gestellt.
Das ist schon was.
Ja, das hätte er sich auch grundsätzlich gut vorstellen können. Ganz witzig ist, sein Coach, der Football-Coach, der wollte eigentlich, dass in der Zeit, wo kein Football gespielt ist, der so an einem Muskelaufbauprogramm teilnimmt. Weil der ist ja jetzt nicht so der muskulöse Quarterback gewesen und das auch schon nicht in der Highschool. Aber der Montana hat dann zu dem Trainer gesagt, nee, ich möchte auch noch was anderes spielen. Ne? Ich spiele Baseball, ich spiele Basketball und da Muskelaufbau, also dieses Richtige, ging da so auch richtig darum, Muskelmasse zu schaffen. Das wollte er nicht. Ja, im Football selber war er lange Zeit nur Ersatzquarterback und erst im dritten Jahr wurde er dann der Starter und der führte dann sein Team, das so klare Außenseiter war, ja eine kleine Highschool, doch schon zu einigen erfolgreichen Spielen und er wurde dann auch Auswahlspieler. Und vor allem aber auch im Basketball erhielt er Auszeichnungen. Der konnte zum Beispiel auch Dunkings machen, ne, so als Weißer, zu der Zeit auch nicht so üblich.
Nee, auch bei seiner Statur eher nicht, also großes Sprungvermögen.
Und er wurde dann zu einem Tryout-Camp der Major League Baseball eingeladen, weil die hatten ihn auch auf dem Zettel als Werfer.
Also es ist wirklich ein Multitalent.
Der war dann auch noch im Hochsprung aktiv, im Diskuswerfen. Im Grunde hat er am liebsten nur Sport gemacht. Auf den Highschool-Abschlussbildern, da wirkt er eher so mädchenhaft, hat so lange, eher blonde Haare und so ein richtiger Schlacks halt. Und er hat den Spitznamen Joe Banana, weil er so Schlaghosen trug. Also ein bisschen wie so ein Hippie.
Ach Gott, okay.
Das hat er dann aber schnell abgelegt, als er dann zu Notre Dame wechselte.
Ja, einer der herausragenden College-Football-Teams.
Ja, man muss auch sagen, Notre Dame war in den 70ern wirklich noch eine Top-Adresse im Football. Also nicht nur der Ruhm, Tradition, sondern die waren in den Jahren davor auch noch erfolgreich.
Ich kenne das in den 80ern auch noch, da war doch Rick Mira auch, glaube ich, als Quarterback später. Aber auf jeden Fall ein riesiger Ruf seit den 1920er Jahren.
Ja, und das war halt auch sein Wunsch, da hinzukommen. Auch ein bisschen wegen der Bildung, ne? Das ging ja da Hand in Hand. Da wurde ja schon da ein bisschen drauf geachtet. Und der hatte jetzt auch nicht überragende Noten, mehr so Durchschnitt, aber das reichte dann.
Aber zu der Zeit mussten, glaube ich, die College-Football-Spiele noch so ein bisschen wenigstens an ihrer Bildung tun. Heute hat man das ja nicht mehr unbedingt, aber Notre Dame ist ja auf jeden Fall so ein katholisches Elite-College oder war das zumindest lange Zeit.
Als er dann da 74 dann anfängt, ist es natürlich so im Football, schauen sich die Trainer den auch an, sehen halt diesen schlaksigen, dünnen Jungen. Und wie das halt bei so vielen ist, ne, wird er erstmal ignoriert, der muss dann erstmal sich aufbauen und spielt auch erstmal gar nicht. Und er 75 kommt er dann ins Frühjahrstraining, da hat er guten Start. Ganz witzig ist, da sagt der Trainer des Colleges zu seiner Frau, sie solle mal auf den Joe Montana achten. Und die Frau so, wer ist denn Joe Montana? Das ist der Typ, der dafür sorgt, dass ich die nächsten Jahre hier noch meine Brötchen verdienen werde. Also der hatte dann schon das Gefühl, aus dem könnte sowas richtig Großes werden. Aber trotzdem spielte er dann in der Saison selber erstmal kaum. Und kam dann erst in einem Spiel gegen North Carolina, ziemlich zum Ende der Saison, zu einem Auftritt. Man lag schon 6-14 zurück, es waren noch 72 Sekunden zu spielen. Und dann warf er 129 Passing Yards hintereinander.
Das ist ja ein echter Montana-Moment sozusagen.
Der drehte dann das Spiel und dasselbe geschah dann im nächsten Spiel auch nochmal. Da startete er auch nicht, man lag 10-30 zurück. Und man gewann noch 31-30 im vierten Quarter. Also da kommt auch schon dieser Name, The Comeback Kid, das ist ja sein Spitzname, das tritt da schon das erste Mal auf.
Offensichtlich verdient.
Ja, danach passiert schon mal etwas, was ihn dann zurückwirft. Er erleidet eine Schulterverletzung und er kann das ganze Jahr 76 gar nicht spielen. Und er sieht dann schon seine Football-Karriere eigentlich als schwer gefährdet an. Also dass er das überhaupt den Schritt schafft zur NFL. Und 77 ist er dann erstmal nur dritter Quarterback. Also da kam ja neue dazu.
Also richtig zurückgeworfen worden durch die Verletzung.
Ja, also er musste sich wieder hinten anstellen. Man wusste auch nicht, wie gut ist er jetzt noch. Aber im dritten Spiel liegt Notre Dame zurück und da degradiert der Trainer den Starter-Quarterback im Spiel. Der zweite Quarterback, der dann aufs Feld kommt, erleidet kurz danach eine ganz schwere Verletzung, ein Bruch der Wirbelsäule und des Schlüsselbeins. Also der wird ganz fies getroffen, einer fällt dann auf den, dann hat er noch eine Gehirnerschütterung. Ja, plötzlich ist Joe Montana der Mann, auf den es ankommt.
Natürlich ganz bitterer Zufall.
Aber ganz witzig ist, zuerst holt der Trainer nochmal den ursprünglichen Starter, den er ja ausgewechselt hatte, zurück und lässt den spielen. Der verpatzt es dann aber total und dann nimmt er den wieder raus. Also totales Chaos.
Und dann erst sagt er, okay, jetzt ist eh schon egal, jetzt darfst du.
Ja, und der Montana hat halt immer diese innere Ruhe. Das ist ja seine eigentliche Hauptstärke. Und der lässt sich von diesem ganzen Tohuwabohu und dem ganzen Streit da nicht irritieren. Und natürlich kommen sie wieder zurück und gewinnen das Spiel. Und damit hat er es dann das erste Mal geschafft und bleibt dann auch der Starter-Quarterback.
Dann erst den Trainer von sich überzeugt, aber dann richtig.
Ja, also er musste quasi den Trainer zwingen, Ja, das war natürlich auch so, der war dann schon, die Fans wollten ihn ja immer, weil er ja derjenige ist, der die Spiele drehen kann. Der Trainer war da auch so ein bisschen unter Druck. Und ganz bekannt ist dann, die schaffen es halt dadurch in den Cotton Bowl 1979 und spielen dann gegen Houston in Dallas. Da ist es diesmal wieder eisig kalt, Temperaturen unter Null, das hatten wir ja jetzt letztens schon mal.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja schon mal gehört, Dallas und dann Januar und sehr kalt. Ja.
Ja, und Joe Montana war eigentlich krank. Jetzt wollte er trotzdem spielen, der hatte eine Grippe, war dehydriert und musste dann zur Halbzeit mit Hühnersuppe aufgepäppelt werden, damit er nicht zusammenbricht. Der war unterkühlt, hatte eine Temperatur von 35 Grad und er blieb dann erstmal zur Halbzeit draußen. Und dann liegen die 34-12 zurück und die Zuschauer wollten schon das Stadion verlassen. Doch dann kommt Montana blass, zitternd, kommt er zurück und dann im letzten Viertel führt er 3 Touchdown-Drives an, hintereinander. Und damit war er dann der Mann und auch eigentlich einer für den Draft, der dann anstehen sollte.
Man sollte ja auch annehmen, dass er danach wirklich begehrt in der NFL sei. Es sei denn, die hätten gedacht, na, der ist zu klein und schmächtig vielleicht.
Ja, und wo es dann jetzt zum Draft geht, kommen wir mal auf die 49ers. Die waren ja am Boden. In der Saison 78 hatten die ja nur 2 Siege geschafft. Katastrophale Defense. Durchlässig wie ein Sieb, schrieb einer. Die Offense ideenlos, fehleranfällig. Ein Traditionsclub am Ende. Aber während dann auf dem Feld halt ja jetzt Chaos war, ne, hatte ich ja schon gesagt, der DeBartolo Jr., der ja jetzt der Besitzer war, der verpflichtete einen Trainer, einen Visionär, wie sich herausstellen sollte, nämlich Bill Walsh. Bill Walsh ist halt, wie du ja eben schon gesagt hast, der Erfinder der West Coast Offense. Und das, also wenn ich so an die 90er denke, war ja so das Schlagwort. Also die hatten diese Offense und im Gegensatz zu diesen ganzen Defense-lastigen Mannschaften, da New York oder Pittsburgh, war halt schon was Besonderes.
Das wirkte spektakulärer. Ja, da passierte einfach mehr. Das war auch dominant in dem Sinne, als es erfolgreich war. Fand es aber auch sehr, sehr schön anzuschauen.
Ja, also der Bill Walsh, der ist schon 1931 geboren, ist also jetzt Ende 30, als er dann bei den 49ers anfängt. Der hat auch selber mal Football gespielt, war ein ganz guter Athlet, hatte aber nie Aussicht auf eine Profikarriere. Und deshalb wird er schon ganz früh Trainer. Und der war...
Das werden dann ja oft die besten Trainer, die so im Grunde ihre eigene Karriere abbrechen müssen. Liest man ja häufiger bei Trainerbiografien.
Ja, und es ist auch so, ne, der ist so, wird so ein bisschen auch als Nerd so beschrieben. Ne? Der hatte schon früh so eine Vorliebe für Analyse und Taktik und überlegte sich sowas. Routen, studierte Bewegungsabläufe, wo muss der Ball hinkommen? Und für ihn war halt Football, wie er das so selber beschreibt, eine Art Schachspiel. Also nicht dieses rohe körperliche Spiel, darauf käme es gar nicht so sehr an.
Hat ja, finde ich aber auch, dass das eher was Taktisches, was Schachartiges hat, wo man viel Züge vorausdenken muss und immer eine zweite, dritte Variante in der Hinterhand haben sollte.
Ja, so sieht er das halt auch.
Pro Brown klang das ja auch schon.
Ja, an, ne? Das sind ja auch die besten Trainer wahrscheinlich, die so was Innovatives dann auch haben, selber sich was erarbeiten.
Ja.
Bei dem Bill Walsh ist es so, die erste Profistation, also wo er so Assistenztrainer ist, ist bei den Oakland Raiders und die gehörten ja damals Al Davis. Dort lernte er von seinem Gegner Sid Gilman, dessen besonders vertikal ausgerichtete Passoffensive.
Das hatte bei den Chargers, ne? Ich meine, bei der AFL, die waren auch recht erfolgreich anfangs unter Sid Gilman. Also hat der Walsh bei dem das aufgeschrieben.
Ja, das soll ihn so geprägt haben und seine Idee quasi dann für seine spätere eigene Offense. Ja, 68 trat dann Walsh dem Stab von Paul Brown bei. Und bei den Cincinnati Bengals.
Also auch so ein großer Football-Denker. Ne? Also es hat ja noch einen starken Lehrmeister gehabt.
Wobei wir ja da schon in der Zeit sind, wo Paul Brown schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war.
Ja, aber ich glaube manchmal nur so in der öffentlichen Wahrnehmung und absoluten Erfolg gesehen. Aber Typen wie Walsh vielleicht doch inspirieren.
Ja, am Anfang sieht er das auch noch so. Und er ist nämlich da von 68 bis 70 erstmal nur Receiver-Trainer. Schnappt sich so diese Philosophie auf, jedenfalls auch diese akribische, und entwickelt da halt schon diese West Coast Offense bei den Bengals. Und die haben einen jungen Quarterback, Virgil Carter, und der ist zwar sehr beweglich, kann er nicht so besonders genau werfen, aber um dessen Armschwäche auszugleichen, entwickeln die das halt zusammen.
Ja, dass das aus der vermeintlichen Schwäche eine Stärke noch machen.
Und auch diesen mehr so kurze Screenpässe oder kurz hinter die Linie. Das hat man ihm dann zugetraut. Dann verpflichten die noch Ken Anderson. Der ist ja ein bisschen bekannter. als Starting Quarterback.
Hab ich schon mal gehört, ja.
Und damit entwickeln die sich eigentlich zu einer viel besseren Mannschaft. Also da geht es dann schon mal aufwärts für die Bengals. Bei der West Coast Offense, die damals so revolutionär war, geht es vor allem halt darum, riskante, tiefe Pässe zu vermeiden und eher immer kurze, präzise Würfe, also auch einen längeren Drive zu haben, nicht immer sofort zum Ziel zu gehen. Und es geht auch darum, den Druck von der Defense wegzunehmen, weil ja auch dieses Pass-Rush-Spiel oder die starken Defense-Lines, die sollten damit quasi geschwächt werden, ne? Indem man schnell den Ball wegwirft.
Ja, macht Sinn.
Und so macht ein Ziel war immer so 5 bis 10 Yards zu erzielen und dadurch halt durch die vielen langen Drives halt auch zu Punkten zu kommen und der Gegner hat dann halt weniger Zeit.
Ja, und du machst die Abwehr, die muss ja auch dann immer hinterher hecheln, wenn du immer wieder First Down, First Down, First Down. Das geht ja auch auf die Kondition und die Konzentration der gegnerischen Abwehr.
Ja, und das genau, das ermüdet das dann halt auch alles. Ne?
Mhm.
Dann kam aber erstmal so ein Rückschlag für Bill Walsh und zwar eine große Enttäuschung. Der war nämlich eigentlich nicht nur Taktiker, sondern auch extrem ehrgeizig und der erhoffte sich eigentlich den Cheftrainerposten bei den Bengals, wenn der Brown aufhört. Und der hört 75 auf und der ernennt dann aber Bill the Tiger Johnson zu seinem Nachfolger, den Defensive Coach. Dann kündigt der Walt.
Klingt nach einem Fehler.
Ja, der ist nämlich extrem sauer darüber, denn der hatte eigentlich schon vorher Angebote. Und auch danach, 75, bewirbt er sich und wird dann Assistenzcoach von den San Diego Chargers unter Head Coach Tommy Protro.
Das würde passen, weil Sid Gilman war ja in den 60ern auch Head Coach der Chargers und hat ihn ja zu seiner späteren West Coast Offense inspiriert. Also im Grunde...
Ja, eigentlich ist es für ihn nur so eine Art Notnagel. Denn er ist so richtig sauer, weil es stellt sich heraus, dass der Paul Brown über Jahre hinweg seine Karriere blockiert hat. Also jedenfalls stellt er das so dar. Der Paul Brown hätte ja immer Angebote von ihm ferngehalten und selbst wenn er Angebote hatte, wurde er dann quasi von dem Brown gegenüber diesen neuen Mannschaften schlecht gemacht. Boah, das hat er aber nur gemacht, damit er ihn behält natürlich. Ne?
Naja klar, ist voll egoistisch. Die haben die Zukunft gebaut, um ihn auszunutzen oder zu nutzen, könnte man ja sagen.
Ja, und der hätte ihn alles versucht, um ihn aus der NFL fernzuhalten. Naja, es ist auch so ein bisschen vielleicht einfach auch nur Frust, die dahinter steckt und auf jeden Fall war es ja halt so, erstmal wollte ihn keiner als Cheftrainer und der wechselt dann relativ schnell von den Chargers zum College von Stanford, da ist er sehr erfolgreich und da wendet er halt ja auch diese kurzen Pässe an, weil das natürlich für so Leute, die noch nicht so eingespielt sind, leichter umzusetzen ist. Ja und dann sind wir halt schon 79 und die 49ers rufen. Und die Presse schreibt so ein großes Risiko, was die 49ers da eingehen. Einen, der keine Erfahrung hat als Cheftrainer.
Ja, das ist ein Risiko.
Ja, und er wird auch bezüglich seiner Art zu spielen so ein bisschen belächelt. Also es ist ja nicht dieses auf Härte ausgelegte Spielen, sondern man sieht das eher so als schwächlich an.
Das sieht jetzt so ein bisschen auf Finesse aus, ne? Auf Finesse und Pinpoint-Ballkontrolle.
Ja, man unterschätzt ihn halt völlig. Und man unterschätzt halt auch, was seine große Stärke auch war, Talent zu erkennen. Ne? Also Spieler, die eigentlich keiner haben will oder die man andere als nicht so stark einschätzen, wird sich nachher herausstellen, ist seine große Stärke neben dem ganzen Trainieren. Er ist halt auch der Draft-Guru. Also ist die Draft-Legende überhaupt.
Natürlich auch schön gut für seinen Verein, weil du sparst ja auch richtig Geld, ne? Wenn du die Leute dann noch nehmen kannst, die von anderen gar nicht gewollt werden.
Ja, und er kommt ja auch nach San Francisco und stellt fest, dass das, so wie er spielen will, mit den Leuten, die da sind, das wird überhaupt nichts. Also er kennt schon, im Grunde müsste jetzt über 1-2 Jahre sehr schnell durch junge Leute quasi die ganze Mannschaft ersetzt werden. Also im Grunde will er da keinen von.
Aber ist schon mal gut, die Analyse ist gemacht.
Und obwohl die 49ers ja immer viele Quarterbacks hatten, gefiel ihm auch davon keiner. Oder war keiner, wo er, okay. Er war jedenfalls der Meinung, er brauche jemanden, der ruhig bleibt, präzise ist und ein Systemspieler ist, der ein System umsetzen kann. Und zufällig in dem Jahr, wo er ja dann antritt, im Draft, ist dann auch Joe Montana. Und vor diesem Draft, obwohl er ja recht erfolgreich war, wird der auch so ein bisschen schlecht gemacht. So von den Leuten, die also die Leute einschätzen, der sei zu klein. Der ist 1,88, also der ist jetzt nicht klein, aber ist jetzt natürlich auch kein 2-Meter-Mann.
Es waren diese Vorurteile damals, ne? Du musstest groß sein und du musstest den Ball ganz weit werfen, ob das schon alles wäre.
Und er hat ja auch so ein bisschen so die Schultern so nach innen, ne? Der hat keine breiten Schultern. Er hätte keinen starken Arm. Er hätte im College zwar Comebacks gezeigt, sei aber an sich zu unbeständig und kein guter System-Quarterback für die NFL.
Ja, die haben sich aber getäuscht.
Sie haben sich total getäuscht. Der typische Quarterback der 70er Jahre war ja Terry Bradshaw. Sagen wir so, ein Arm wie ein Katapult beschreibt den einen als groß und stark. Und
ja, da ist ein Fels, ne, bei den Pittsburgh Steelers. Also wenn man den schon sieht, ist er nicht furchteinflößend vielleicht, aber massig.
Ja, und das Problem bei diesem Draft war ja auch, die 49ers hatten keinen First-Round-Pick mehr, sondern die hatten den abgegeben, weil die ja 2 Jahre zuvor unbedingt O.J. Simpson verpflichten wollten. Mhm. Der war jetzt zwischenzeitlich aufgrund seiner Knieschäden weg, beziehungsweise nicht mehr tauglich. Und dadurch konnten sie eigentlich den Wunschkandidaten der 49ers, Phil Simms, nicht verpflichten.
Phil Simms, der ging dann zu den New York Giants.
Genau, und der wird ja da auch eine Legende, ne?
Was der erzählt, der musste dann auch einige Jahre sich erst durchbeißen, ehe der Erfolg kam. Aber das haben wir ja gehört bei dir.
Ja, der ist ja dann in den 80ern ja auch erfolgreich oder Ende der 80er.
Absolut.
Ja, der zweite, den man noch in Betracht zog, war Steve Fuller. Den wusste man aber auch, dass man den nicht bekommt. Und dann blieben da gar nicht mehr in diesem Jahr so viele Quarterbacks. Und der Bill Walsh hatte sich dann aber ganz früh schon auf den Joe Montana eingestellt. Und ganz witzig ist, er ruft, will den dann erreichen, um mal so ein Gespräch zu führen, ruft auf dem seinem Zimmer an. Und dann geht ein Dwight Clark ans Telefon.
Ah.
Der war Receiver in dem College-Team. Den hielt man allerdings oder wurde von vielen als nicht NFL-tauglich angesehen. Also weil der relativ langsam wäre für einen Receiver und relativ schwer. Und in diesem Telefonat ist der Walt so beeindruckt von dem und sagt, wenn du am Ende des Drafts noch da bist, dann holen wir dich.
Nee, wirklich?
Das ist ja der Spieler, der nachher den entscheidenden Pass fangen wird. Also der wird in Runde 10 erst gedraftet. Also
wo man eigentlich nur noch so sagt, na okay, wir nehmen noch so ein paar Leute.
Ja, die Restrampe.
Ja, um das Team voll zu machen.
Also natürlich ist das auch so alles ein bisschen Glückssache, ne? Wie das ja im Draft sowieso immer ist. Aber zufällig holen die sich dann in der 10. Runde den. Und Joe Montana wird ja dann halt auch erst an 82. Stelle verpflichtet. Tatsächlich ist der Walsh sich auch ziemlich sicher, sie kriegen ihn noch. Kein anderer würde den verpflichten, weil halt der in der Öffentlichkeit halt dann doch nicht so prominent ist. Mit ihrem Zweitrundenpick holen die einen Running Back, James Owens.
Der sagt mir jetzt tatsächlich nichts.
Nee, der wird auch nichts. Aber da hat man eigentlich, da hatte man viel größere Ambitionen eigentlich. Dem hatte man da mehr unterstellt, dass er ein besserer Running Back wird. Aber tatsächlich eher mit den hinteren Reihen holen sie halt die späteren Stars.
Also da siehst du wieder, wie auch in deiner Folge, die du über den Draft gemacht hast, es ist da noch keine absolute Wissenschaft. Brauchst auch Glück dabei.
Ja, das war hier natürlich so. Aber man muss wohl auch glauben, dass der Bill Walsh sich halt auch so vor allem so nach Charakter die Leute ausgesucht hat.
Ja, das glaube ich schon, dass jemand das beurteilen kann. Und das sind dann ja oft Leute auch, die sich in so einem Team gut einfügen.
Also das war dann ein absoluter Glücksfall. Und trotzdem das erste Jahr, 79, geprägt von Rückschlägen. Der Montana spielt überhaupt noch nicht. Er hatte das System ja noch nicht verinnerlicht. Der wirft ganze 23 Pässe in dem Jahr, also wird immer nur mal so eingewechselt.
Sehr sporadisch.
Ja, und man verliert auch weiterhin, auch man gewinnt auch wieder nur 2 Spiele. Aber im letzten Spiel gewann man dann so dominant und hatte jetzt das erste Mal diese Vorstellung, wie der Bill Walsh die hatte, umgesetzt, dass man den Walsh im letzten Spiel auf Schultern aus dem Stadion trug.
Wow.
Bei einer Bilanz von 2-14.
Okay, aber das, die haben ja gemerkt, wenn wir das so umsetzen, dann passiert was.
Ein Journalist hat geschrieben, letztes Jahr habe ich geschrieben, das ist das schlechteste Team mit 2 Siegen und 14 Niederlagen. Dies Jahr sage ich, es ist das beste Team, das nur 2 Siege hat und 14 Spiele verloren hat. Also man sah wohl, wo es hingehen sollte.
Ja, wichtig ist, dass die Lernkurve nach oben geht. Und das war ja wohl der Fall.
Ja, und man kann halt nicht innerhalb von einem Draft sozusagen eine ganze Mannschaft umbauen, ne? Also da war klar, das dauert mehrere Jahre, bis sich da so eine richtige Truppe zusammenfindet.
Das siehst du ja jetzt auch aktuell, wenn Teams bei der NBA oder NFL Tanking betreiben, also nur auf Draftpicks aus sind und ich will nicht sagen bewusst, aber verlieren in Kauf nehmen, dass das oft mehrere Saisons mindestens dauert, ehe der Kader wieder Erfolg haben kann.
Ja, das ist dann halt ja halt auch Taktik, ne?
Ja, schon, aber die schaffen es nicht in einer Draft. Die muss dann schon mehr Drafts haben.
Das,
ne?
Lohnt. Und ist ja auch tatsächlich so, nicht jeder setzt oder jeder ist dann so gut, wie die sich das vorstellen.
Auf keinen Fall. Siehst du, bei den New York Giants, die haben seit Jahren suchen die jungen Quarterback und finden ihn nicht. Jetzt der Jackson Dart, der jetzt der Jackson Dart heißt er, ne? Der neue, ja. Der ist ja nun, da hofft man ja auch wieder.
Ja, man muss ihm halt auch erstmal die Chance jetzt geben, ne? Ja, nächstes Jahr, 1980, erste Siege, aber auch wieder Rückschläge. Die 49ers gewinnen diesmal 6 Spiele, verlieren 10, also schon ein Fortschritt. Und im Dezember spielten sie dann gegen die sieglosen Saints um Quarterback Archie Manning.
Ach, Archie Manning, ja, für alle Jüngeren, das ist der Vater von Peyton und Eli.
Da liegen die 49ers auch wieder 7-35 zurück und dann kommt Joe Montana natürlich und er wird diesmal dann eingesetzt und natürlich schafft er wieder das Comeback. Man gewinnt noch 38-35.
Wow.
Also 31 Punkte in Folge. Also tatsächlich schafft er es erst zum 35-35, es geht in Overtime und selbst dann schaffen sie noch das Field Goal, beziehungsweise die Saints machen keinen Punkt sogar, die fangen sogar an. Also ein Riesen-Comeback und da wird er schon das erste Mal, sieht man so, okay, da kommt jetzt was zusammen. Dann sind wir schon im Jahr 81 und das wird die Durchbruchssaison überhaupt. Auch weil man im Jahr 81 es schafft, durch den Draft quasi alle alten Spieler loszuwerden. Man verpflichtet auch Geld, man gibt auch Geld aus, um Spieler zu holen und es sind noch ganz wenige Spieler aus der Zeit von 78 da.
Das war ja sein Ziel, die loszuwerden über die Zeit, ne?
Und tatsächlich in diesen Drafts, da werden Topspieler verpflichtet, also vor allem Ronnie Lott, der wird später nochmal ganz wichtig.
Oh ja.
Als Defense-Spieler und so ein bisschen so das, ja, das Rückgrat der Mannschaft. In dieser Saison verlieren sie dann aber überraschend das erste Spiel gegen die Detroit Lions und viele dachten, na, es hat sich wieder nichts geändert.
Der, wer gegen die Lions verliert, das ist schon mal nicht gut. Die waren ja zu der Zeit total schlecht.
Ja, aber schon ab dem zweiten Spiel verbreitet dann die Defense doch so richtig Angst und Schrecken unter den Gegnern. Die verursachen 23 Interceptions sie in der Saison.
Stark.
Das Ganze wurde dann noch verstärkt durch den Kauf des Passrushers Fred Dean kurz vor dem Spiel gegen die verhassten Cowboys. Also man legt dann in Woche 6 nochmal nach. Man hat da so eine Schwäche ausgeguckt und das ist so das letzte Puzzlestück und die 49ers vernichten die Cowboys 45-14 und das ist die höchste Niederlage der Cowboys seit 1970.
Mega deutlich.
Und auch da ist es jetzt halt diese Mischung aus dieser extrem guten Defense und einer noch nicht überragenden, aber guten Offense. Also wir sind da noch nicht so auf dem Höhepunkt, was die Offense angeht. Noch ist so die Defense besonders gut.
Mhm.
Und noch ist das so, dass der Walsh so die Spielzüge 15 bis 25 Stück so scriptet. Also die sind dann vorgegeben.
Ja, ja.
Das gibt dem Team dann halt erstmal, weil das ja alles ganz überwiegend junge Leute sind, Sicherheit. Und er hat den Montana, der hat das schon so verinnerlicht, der ist schon der verlängerte Arm. Der darf trotzdem, je nach Situation, natürlich davon abweichen.
Ja.
Und die bilden da halt schon so ein richtig gutes Gespann. Und die 49ers landen dann nach einem 13-3 Sieg in den Playoffs das erste Mal wieder. Und die gewinnen dann zunächst gegen die New York Giants und Lawrence Taylor, der ja da ganz jung ist.
Da hast du ja eine wunderbare Folge in petto, die man sich gern da nochmal anhören sollte.
Ja, wo es natürlich auch viel darum geht, wie er außerhalb des Sports ist. Aber
stimmt.
Hier ist es so, dass die gewinnen, weil sie als erste Mannschaft, jedenfalls in den Playoffs, den Lawrence Taylor besonders aus dem Spiel nehmen. Sie setzen einen Lineman an, also einen richtig dicken, der immer auf der Seite spielt, wo der Lawrence Taylor spielt. Also quasi so als Schutz für den Quarterback. Ja. Haben sie sich den schwersten aus dem Team genommen, um den aufzuhalten. Und das funktioniert auch. Ja, am 10. Januar 1982 kommt es zum NFC Championship Game. Die 49ers gegen die Erzrivalen, die Dallas Cowboys.
Da sind sie im Grunde da wieder da gelandet, wo sie ja hin wollten, an einer prominenten Stelle, kurz vor dem Super Bowl, in einem Spiel um die Meisterschaft, der NFC zumindest.
Ja, und man muss ja sehen, dass 10 Jahre zuvor, von 70 bis 72, sie ja dreimal gescheitert sind an denen. Und das quasi ja...
Also umso mehr wollten sie jetzt gewinnen.
Auf jeden Fall. Und ganz interessant ist, im Publikum sitzt ein 4 Jahre alter Junge, für den das Football-Ereignis überhaupt ist. Das ist Tom Brady.
Nein.
Der sitzt im Stadion und schaut das Spiel sich an. Und das soll so ein Auslöser für ihn gewesen sein.
Auf jeden Fall eine nette Geschichte.
Ja. Interessant ist, dass die 49ers nicht der Favorit sind. Obwohl sie ja das Saisonspiel gegen die Cowboys klar gewonnen haben. Aber so in den Zeitungen steht so, jetzt wird man die richtigen Cowboys sehen. Und die haben auch so eine richtig große Klappe und sind auch völlig arrogant und sagen, ja, so die 49ers, die sind nicht hart genug. Und jetzt würden sie halt erstmal richtig loslegen. Und tatsächlich ist das ein ganz zähes Spiel. Das geht dann so hin und her. Und es gibt vor allem so Entscheidungen, wo man das Gefühl hat, die gehen immer zu Lasten der 49ers. Also der Ronnie Lott, der fängt einen Ball. Und das wird dann auf einmal als Pass-Interference gewertet. So alle schütteln da so ein bisschen den Kopf. Man hat so das Gefühl, boah, das geht alles so zu Seiten der Cowboys. Und man liegt dann in den letzten Minuten 27-21 zurück, also die 49ers. Und der Joe Montana macht dann seinen typischen Drives oder die Drives hintereinander. Man ist dann an der 6-Yard-Linie der Cowboys. Man schafft es erst nicht. Und der Joe Montana sagt dann einen Spielzug an Sprint-Right-Option. Ja. Das ist so ein Klassiker von denen. Und dann will er eigentlich einen Pass auf den Receiver Solomon werfen. Das klappt aber schon, er sieht das schon bei der Aufstellung, das wird nicht klappen. Der rutscht auch noch aus, der Receiver. Und die Cowboys haben den Blitz angesagt. Es rauschen jetzt drei dicke Spieler auf ihn zu. Er geht so nach rechts raus, fällt quasi nach hinten und wirft den Ball in einem hohen Bogen in die Endzone. Und alle, also es wird so beschrieben, alle halten den Atem an. Und der Ball sieht so aus, als würde er voll weit ins Aus gehen. Und plötzlich springt dann in dem Moment der Dwight Clark in die Luft, steht so und fängt den Ball mit seinen Fingerspitzen genau an der am Endpunkt der Endzone. Dann ist es der Touchdown und die haben gewonnen. Und das nennt man bis heute The Catch. Also der berühmteste Fang der NFL-Geschichte.
Naja, da kann man drüber diskutieren. Da kenne ich auch noch andere Catches bei den Raiders. Sea of Hands oder so. Aber The Catch ist, es war bedeutsam, weil die 49ers ihren Weg zurückgefunden haben zum Erfolg wahrscheinlich.
Tatsächlich wirst du dich an The Catch 2 erinnern. Das ist dann erst...
Meine ich doch. Also die Amerikaner lieben das ja. Das ist der größte, der beste, der weiteste. Aber ich glaube, in der NFL-Geschichte gibt es verdammt viele derart vergleichbare Situationen. Aber es ist ein signifikanter Moment für die 49ers.
Also wenn man es nur um YouTube so guckt, hält man es für ziemlich unspektakulär. Nur in der Wiederholung sieht man halt, wie er diesen Ball, der auch relativ fest ist, so auf den Fingerspitzen, mit denen er den anhält.
Also sehr starke, athletische, oder wie soll man sagen? Also
ja, und vor allem ist dieser Dwight Clark, halt, den vorher überhaupt keiner wollte, ne?
Ja, das war dann nochmal so Cinderella-mäßig, den kennt ja gar keiner, wo kommt denn der auf einmal hin?
Und der wird halt über viele Jahre der Hauptanspielperson, jedenfalls wenn es so um die Endzone und so geht. Der hat dann eine extreme Sprungkraft. Der wird dann halt ganz wichtig für das Team.
Einer von den Namen, die ich immer noch erinnere, neben Bill Romanowski, Ronnie Lott, Dwight Clark, Jerry Rice, klar.
Also der Jubel muss grenzenlos gewesen sein in San Francisco, dass man die Cowboys besiegt hat. Aber gewonnen hat man ja jetzt noch nichts. Wir sind ja jetzt erst im Super Bowl. Ja,
immerhin die NFC, aber richtig. Da will man ja erstmal sich beweisen.
Ja. Ja, und die San Francisco 49ers um Bill Walsh treffen dann auf seinen Ex-Verein, die Cincinnati Bengals, in ihrem ersten Super Bowl überhaupt. Also ihr ersten Endspiel.
Ja.
Ja, und die spielen am 24. Januar 1982 in Pontiac, Michigan, im Silverdome.
Da, wo die Lions sonst spielen.
Ja, und das ist ja auch so eine Art Kunstplatz. Also so ein hässliches, würde man heute sagen, Stadion.
Das Multipurpose Dome gedöns.
Ja, und Joe Montana in diesem Endspiel, wie immer, völlig unbeeindruckt. Und im Grunde ist das ein relativ souveräner Sieg. Die erzielen im ersten Viertel einen Touchdown, dann wirft er wichtige Pässe und halt immer diese langen Drives und die führen dann schon 20-0. Aber die Bengals kommen nochmal zurück, die erzielen einen Touchdown, 7-20. Und dann tatsächlich schaffen die es nochmal an die 3-Yard-Linie der 49ers. Die könnten jetzt also auf 14-20 rankommen, dann könnte es nochmal so richtig spannend werden.
Ja.
Und dann kommt es zu einem der legendärsten Goal-Line-Stands der Geschichte. Also die 49ers verteidigen über 4 Versuche diese 3 Yards.
Bravo.
Ja, am Ende gewinnen sie dann halt auch noch relativ knapp 26-21. Also die Bengals haben nicht aufgegeben, aber Joe Montana hat das so richtig, sagst du, so runtergespult. Ne? Also immer gleich. Und er wird natürlich auch MVP. Und ist jetzt quasi 81 der neue Quarterback-Superstar. Wobei viele da auch noch kritisch sind, aber und das später auch immer so sagen, ja, also das liegt auch an dieser Spielweise, die sie haben, nicht nur an ihm. Aber er ist jetzt erstmal ganz oben. Ja, nach einem schwachen Jahr 1982, das dann folgt, etablieren sich die 49ers allerdings als Top-Mannschaft. Also die 82 war eine verkürzte Saison wegen Spielerstreiks.
Ja, diese unsäglichen Spielerstreiks immer, aber okay.
Ja, die kommen ja in den 80ern, dann kommt ja nochmal ein langer,
ja.
Da kommen wir dann später nochmal zu. Und so ein bisschen in dieser Zeit verschlechtert sich auch so das Verhältnis der Mannschaft zu dem Bill Walsh. Eben weil auch in der Mannschaft es nicht stimmt. Es gibt welche, die wollen streiken, manche wollen spielen. Das ist ja bei den Giants ebenfalls so gewesen und Lawrence Taylor. Da gibt es immer diese Spieler, die sagen, ist mir egal, ich will einfach nur spielen. Okay. Und dann gibt es halt auch viele, die sich halt da wirklich einsetzen, also ne, um da was zu erreichen. Ja, also die schaffen dann einen Schnitt von 10-6, gesiegen zu Niederlagen.
Was ja nicht so wirklich überragend ist, ist ja mehr so mittelmäßig 10-6.
Tatsächlich ist es das auch, ja. Und die spielen dann in den Playoffs erstmal gegen die Detroit Lions, gewinnen dann noch knapp 24-23. Aber die haben nur Glück im Grunde, weil die Lions verschießen Sekunden vor dem Ende noch ein Field Goal.
Nein, die hatten echt dieses Pech am Hacken in den 80ern. Da lief ja gar nichts bei den Lions.
Ja, ich finde interessant, dass die oft vorkommen dafür, dass sie eigentlich so schlecht sind. Also, dass sie auch nichts gewinnen, ne?
In den 50ern unter Bobby Lane, da waren die Detroit Lions echt ein Powerhouse für einige Jahre, aber richtige Dynasty in dem Sinne hatten die eigentlich nie.
Ja, aber im nächsten Spiel treffen dann die 49ers tatsächlich mal auf eine Dynasty oder eine spätere, die Washington Redskins.
Ah ja.
Und da wird bei eisigem Wetter gespielt und das Spiel ist geprägt wieder von hochumstrittenen Fehlentscheidungen.
Ha,
überwiegend zu Lasten der 49ers. Die liegen erst 21-0 zurück und der Montana führt die dann im vierten Viertel klassischerweise wieder zurück. Ja, da kommen so Entscheidungen, die Redskins, der Quarterback wirft einen Pass völlig meilenweit an dem Receiver vorbei und trotzdem wird dann Pass-Interference gepfiffen und so kriegen die neuen First Down, kommen an die Field-Goal-Linie, schießen das Tor und das ist dann das Entscheidende und dadurch verlieren die dann. Also das ist so ein bisschen eine bittere Niederlage.
Oh ja.
Ja, und dann sind wir schon im Jahr 1984. Und das ist ja auch eine ganz berühmte Saison für die 49ers. Denn sie haben eine fast perfekte Saison. 15-1 Siege.
Wow, das habe ich gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. 15-1, das ist ja sensationell.
Ja, also das wird sozusagen einer der Höhepunkte. Die nehmen auch richtig Geld in die Hand und verlängern kostspielig so Verträge von Ronnie Lott und anderen Spielern. Also man will das ja auch so ein bisschen erzwingen.
Aber diese Familie, die Bartolo, die hatten auch Geld. Also sie haben das auch gut eingesetzt offensichtlich dann.
Ja, und die gerade der Ronnie Lott und der Montana, die stimmen jetzt die Mannschaft so richtig ein oder die geben eine sogenannte, da wird so geschrieben, eine No-Nonsense-Mentalität vor.
Eine was bitte?
Also schon im Training muss es ganz hart zur Sache gehen. Ja, und die schaffen es dann natürlich mit diesem, als gesetzte Mannschaft natürlich in die Playoffs, spielen dann zunächst gegen die New York Giants. Und die Giants, die schlägt man dann erneut knapp 21-10. Und dann trifft man auf die Chicago Bears. Und die tönen noch relativ laut vor dem Spiel, sie wären zu hart für die West Coast, die wären ja alle zu weich und das wäre kein richtiges Football. Ja, und es gibt dann ein Shutout. Die 49ers gewinnen 23-0. Ja,
zu 0 ist immer demütigend für den Gegner, total.
Ja, wir sind also wieder im Super Bowl. Und diesmal treffen da echte Quarterback-Giganten aufeinander. Da spielen nämlich die 49ers gegen die Miami Dolphins um Dan Marino.
Dan Marino, ja, wow.
Und der ist der junge Superstar in Amerika, der Quarterback-Superstar.
Ja, der sah halt gut aus und der hat auch einen richtig starken Wurfarm.
Ja, und der hatte auch über 5000 Passing Yards geworfen. Und die 49ers waren schon ziemlich genervt darüber, dass alle nur über diese Dolphins-Offense sprachen. Und sie waren dann die Dolphins auch der große Favorit. Und viele haben halt erwartet, dass Marino jetzt die Zukunft sei und jetzt Montana zeigen würde, was in ihm steckt. Genau das Gegenteil wird dann der Fall sein, denn Montana zeigt, warum er der Meister ist. Er wirft 331 Yards in dem Spiel, 3 Touchdowns, ein perfekter Mix aus Pass- und Laufspiel entwickelt sich.
Mhm.
Und die stellen dann einen Rekord für 537 Yards Raumgewinn auf im Super Bowl.
Ja, die Dolphins Defense war wohl nicht so gut.
Ja, und die haben ja auch noch Roger Craig, die 49ers.
Ah, den Namen habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, stimmt. Running Back, oder?
Ja, Receiver und Running Back. Der ist später derjenige, der 1000 Saison hat, also 1000 Passing Yards und 1000 Rushing Yards erzielt.
Also Receiving und Rushing. Ah.
Genau. Cool. Also ein super Typ. Aha. Und die zermürben die Dolphins und gewinnen ganz eindeutig 38-16.
Tja, wieder eine Enttäuschung für den Head Coach Don Shula. Der hat ja auch einiges gewonnen, aber auch vieles verloren. Der war ja bei den Baltimore Colts vorher.
Ja, die Dolphins waren ja da auch eine Macht zu der Zeit. Die waren ja auch sehr in, wenn ich mich so erinnere, so Ende der 80er auch.
Und diese die hatten ja auch 72 die wirklich perfekte Saison zu null, also gar nicht verloren. Also das war natürlich eine Generation davor. Aber okay, sie sind raus und...
Ja, alle gehen jetzt davon aus, die werden jetzt über Jahre hinweg dominieren, die 49ers. Aber es sollte anders kommen, denn 85 geht es leider überhaupt nicht so weiter, wie man sich das vorgestellt hat. Man kommt so gerade in die Playoffs, spielt im Wildcard-Game gegen die New York Giants und scheidet da aber natürlich aus. Und das ist eins der Spiele, die ich auch bei Lawrence Taylor beschrieben habe. Also die Giants sind zu defense-stark und zu körperlich. Und die schaffen es, die 49ers nicht, das so umzusetzen. Und der Schlendrian hat da so ein bisschen, wird das so beschrieben, ne? Die haben halt nicht mehr so den Biss.
Naja, der hat jetzt zweimal gewonnen, dann lässt er automatisch, wenn du unbewusst bist, etwas nach.
Ja, aber was für 85 besonders ist, eigentlich nur der Draft Day 85. Der wird als einer der besten Drafts der Geschichte, jedenfalls vor allem aus der Sicht der 49ers beschrieben. Denn Bill Walsh tauscht da seinen Erst-, Zweit- und Drittrunden-Pick gegen den Erst- und Drittrunden-Pick der New England Patriots um von Position 28, sie waren ja als Champion der Letzte, auf die Position 16 zu kommen und damit vor die Dallas Cowboys. Das war das Ziel, denn die wollten einen Spieler verpflichten, Jerry Rice.
Oh.
Und das ist ja bis heute der GOAT unter den Receivern. Und das war er natürlich damals nicht, aber es war klar, der wird in der ersten Runde gehen.
Mhm.
Und dann tauschen die halt so, dass sie davor kommen und den Cowboys den halt wegschnappen.
Hat er das Potenzial gesehen bei Jerry Rice als Go-To-Guy?
Ja, also das war noch das Positive in dieser Zeit. Und dann im Jahr 86 soll es eigentlich wieder aufwärts gehen, doch dann kommt ein riesen Rückschlag. Joe Montana verletzt sich schwer am Rücken. Ein kompletter Bandscheibenbruch.
Boah.
Die Empfehlung der Ärzte ist, spiel am besten nie wieder Football.
Tja, aus deren Sicht natürlich verständlich.
Ja, aber der Montana, der sieht das überhaupt nicht so. Die 49ers dagegen, die haben jetzt natürlich so die Befürchtung, wir werden jetzt ohne den dastehen und die schauen sich jetzt schon mal so nach neuen Quarterbacks um.
Das haben sie ja immer schon getan, also gehen wieder auf Quarterback-Shopping, aber jetzt umso mehr.
Ja, auf jeden Fall haben sie das schon mal vor und sind dann aber überrascht, wie schnell und wie gut Joe Montana wieder zurückkommt. Der ist nämlich nur ganze 8 Spiele fällt der nur aus, trotz dieser schweren Verletzung.
Oh, wenig.
Allerdings ist es so, am Anfang hat er noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Der wirft insgesamt in der Saison mehr Interceptions als Touchdowns.
Gut, der muss erstmal wieder reinfinden.
Ja, der wird dann schon in den Medien heftig kritisiert, so nach dem Motto, war es das für Joe Montana? War er wirklich der GOAT? Oder war er nur ein Glückskind, das im System von Bill Walsh halt gut funktionierte?
Hm.
Also man sägt da schon so ein bisschen an ihm.
Ja, aus den ersten Abgesängen, ne, auf seine Karriere. Aber ich glaube, er wird es Ihnen nochmal zeigen.
Ja, auf jeden Fall wird er das. Tatsächlich kommt er schon in dieser Saison wieder zurück. Und die spielen dann gegen die New York Giants, die ja dann in dem Jahr den Super Bowl gewinnen werden. Und tatsächlich ist das für Montana wieder ein Problem, denn er kriegt einen schweren Hit ab und er leidet eine Gehirnerschütterung, scheidet dann für den Rest der Saison aus. Und nach dieser Verletzung ist man dann bei den 49ers dann doch schon alarmiert. Das führt auch gerade bei Bill Walsh dazu, dass er sich nach einem ähnlichen oder einem anderen Quarterback umguckt, der vielleicht noch ein paar andere Fähigkeiten hat. Und man wird dann fündig bei den Buccaneers, denn die haben einen Quarterback namens Steve Young.
Den kennen wir, ja, Steve Young.
Und das führt ja dann später zu der großen Quarterback-Kontroverse oder Konkurrenzsituation überhaupt, dass eine Mannschaft zwei spätere Hall of Fame Quarterbacks zur selben Zeit hat.
Ja, das war sogar so ein bisschen unangenehm, weil der Steve Young ja auch sehr gut war.
Ja, und der war halt, ne, der war jetzt auch Linkshänder, der war also auch ganz anders. Der war halt groß, ne, und ganz anderer Typ. Es sah dann so aus, das war ja dann auch leider wieder so eine Streiksaison 87, dass das sozusagen ist, das war für Montana.
Man sollte vielleicht noch einflechten, dass der Steve Young war, da kam von, das klingt jetzt komisch, von der Universität Brigham Young, so eine mormonische, konfessionelle Universität.
Weißt du was? Der ist ein hundertprozentiger Nachfrage von Brigham Young.
Wirklich? Das wusste ich gar nicht.
Ja, der ist auch selber Mormon.
Nein, das ist das gar nicht so groß ein Zufall. Also Steve Young bei Brigham Young und Nachfahre des besagten Namensgebers der Universität. Das ist ja so ein Mormonenführer gewesen. Oder der Mormonenführer.
Also über den Steve Young werde ich ja nochmal eine Folge machen über die 90er Jahre der 49ers, die er ja prägt.
Also ist er tatsächlich, also ist wirklich Mormone und nicht nur zufällig an
diesem
mormonischen
College
gewesen.
Nein, genau, der ist dieser Young aus dieser Familie.
Okay, das ist ja auch total spannend. Das habe ich noch nie gehört. Sehr, sehr, sehr interessant.
Und wer sich für Brigham Young interessiert, der kann ja die Serie American Primeval gucken. Da wird mal gezeigt, wie die Mormonen an ihr Land gekommen sind, da in Amerika, und da quasi wie so eine Privatarmee gehandelt haben. Auch sehr spannend.
Ja, habe ich noch nicht geguckt, werde ich mal anschauen.
Ja, wir sind dann 88 und es spielt in der ganzen Stadt nur eine Frage eine Rolle. Wer spielt, Montana oder Young? Zunächst startet Montana, der verletzt sich dann am Anfang der Saison, Young übernahm, und dann spielt der ein Spiel schlecht, der Young, und dann wechselt der Walsh dann wieder den Montana ein, und das geht dann so ein bisschen hin und her, und das ist für die Mannschaft so richtig schlecht. Also im Grunde ist ja klar, wenn man jetzt immer die Quarterback wechselt, da ist keine Kontinuität drin. Und es gibt dann eine große Aussprache, Trainerteams mit den Quarterbacks. Und dann wird festgelegt, dass der Montana bis zum Saisonende der Starter bleibt. Und der Young, der fügt sich auch. Also es gibt da jetzt nicht, der ist jetzt nicht der Typ, der jetzt da jetzt an die Presse geht und sagt, ich bin viel besser oder so. Mhm. Und auch so ansonsten, was so im Team nicht stimmte, das wird dann von dem Ronnie Lott, durch so eine Wutrede werden die zur Raison gebracht sozusagen. Und die reißen sich dann so richtig den Arsch auf. Und die schaffen es dann tatsächlich, obwohl sie erst schlecht gestartet sind, dann doch in die Playoffs. Dort treffen sie erst auf die Minnesota Vikings. Die deklassieren sie 34-9. Dann spielen sie gegen die Bears. Die schaffen ganze 3 Punkte gegen die 49ers, verlieren 28-3. Und schon steht man schon wieder im Super Bowl. Und es geht schon wieder gegen die Cincinnati Bengals. Und an das kann ich mich sehr gut erinnern. Also das war so das Erste, wo ich mich jetzt so dran erinnere, dass es da dieses Endspiel gab, 49ers gegen die Bengals.
Wieder die Bengals.
Ja, und die hatten ja auch den Quarterback Boomer Esiason.
Das ist, glaube ich, der erste Super Bowl, den ich wirklich gesehen habe in ganzer Länge.
Ja, ich habe ja auch nochmal nachgeguckt. Der und in dem Folgejahr, die wurden ja auf Tele 5 übertragen. Also ich
genau, Tele 5, ja.
Und ich meine, auf jeden Fall haben entweder Ausschnitte gesehen oder sogar so einen Teil davon live gesehen.
Und ich meine, wir haben das sogar aufgenommen dann.
Oder aufgenommen.
Uns ganz angeguckt. Das war ja auch ein richtig cooles Spiel.
Und so, ich hatte so ein bisschen auch so Sympathie für die Bengals zu der Zeit.
Ja, weil das Trikot sah halt cool aus, ja. Auch, ne? Einfach so. Und dieser Boomer Esiason war auch so.
Aber ja. Ich hatte ja auch eine 49ers-Jacke geschenkt gekriegt. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Ja, es war ja, da hat man viele von unterschiedliche Sachen. Auch von Duke hatte ich dann auch eine Jacke damals. Duke University. Ja, egal, aber das nur am Rande.
Ja, wir sind also wieder im Super Bowl. Dieser Super Bowl ist, was so von den Statistiken angeht, eigentlich relativ schwach. Also, oder andersrum gesagt, extrem spannend. Und denn es steht bis zu 3 Minuten vor Schluss 16-13 nur für die Bengals.
Aber ich fand es spannend damals. Es ist bis zuletzt nicht klar, war, wer gewinnt.
Ja, und die 49ers stehen an ihrer eigenen 8-Yard-Linie. Und die ganze Mannschaft ist jetzt nervös. Alle sind angespannt, ausgelaugt von diesem harten Spiel. Joe Montana kommt von außen rein, stellt sich so in den Kreis und sagt, hey, guckt mal, ist das nicht John Candy da? Und so lächelt dann, alle Spieler schauen, so man sieht das auch so, wie die alle in eine Richtung gucken. Alle brechen in Lachen aus und damit lockert er so die Stimmung. Und dann sagt er so, jetzt geht's los. Und dann kommt, was man auch so als The Drive bezeichnet. 92 Yards durch eine Vielzahl von kurzen Pässen, die da absolviert werden. Bis zu 34 Sekunden vor Schluss. Und dann der entscheidende Touchdown-Pass auf John Taylor, den vorher keiner auf dem Schirm hatte.
Ich sehe ihn noch vor mir. Ja, genau. Ja, John Taylor, genau.
Und
ich sehe es noch vor mir, die Szene.
Ab da hat er den neuen Spitznamen Joe Cool.
Joe Cool. Ja, es passt da total gut.
Ja, leider ist es auch ein bisschen traurig, dieses Spiel, denn das war das letzte Spiel von Bill Walsh.
Das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ah doch, da kam doch der Assistent, wurde doch befördert, ne? Ich weiß aber gar nicht, wie der heißt.
Der kommt gleich. Und okay. Der George Seifert wird dann.
Ja, George Seifert. Also wie so ein Schulprofessor, der hat überhaupt kein Charisma. war entsetzt damals, dass Bill Walsh weg
ist. Was ich auch nicht am Schirm hatte, also bei dem Super Bowl-Spiel wird der Trainer natürlich klassisch befragt und der wird dann gefragt, war es ihr letztes Spiel? Weil das wabert es schon so durch San Francisco, dass er vielleicht aufhören wird. Und dann bricht der Bill Walsh in Tränen auf, wird von seinem Sohn gestützt und rausgebracht, weil er so übermannt ist. Und es war dann tatsächlich sein letztes Spiel.
Aber was das nicht ist, ist ja fantastisch. Nach 3 Super Bowl-Siegen auf dem Zenit abzutreten oder zumindest da aufzuhören, besser geht's nicht. Das schaffen ja die wenigsten, diesen Moment zu finden.
Ja, der hatte halt auch viele andere Trainer geprägt, halt diesen George Seifert, Mike Holmgren, Dennis Green.
Oh ja, der war bei Green Bay. Ja.
Also es gibt da wohl viele, ähnlich wie bei anderen großen Coaches, auf die er dann Einfluss hatte.
Es wird ja auf den amerikanischen Sportmedien dann immer der Coaching Tree darauf hingewiesen, welche Coaches sind bei ihm ausgebildet worden, wer ist was geworden.
Genau, also der ist auch sehr groß. Die beiden, auch der Joe Montana bedauert das natürlich, ne, weil die waren jetzt ein bisschen, er war wie sein sportlicher Vater, ne? Also die hatten sich auch oft gestritten, also die waren jetzt so, dass sie sich immer einig waren, aber sowas auf dem Platz und so passten die perfekt zusammen.
Die Grundphilosophie, das hat sie total geeint und die haben sich ja auch da kongenial ergänzt, ne?
Ja, jetzt kommt, ist es ja so, der Trainer ist weg und die Frage 89 ist ja, tja, was wird jetzt aus den 49ers? Der ist ja jetzt weg, jetzt kann es ja nur bergab gehen. Aber ich habe aus Zeitungsausschnitt gelesen, also wo so über den Joe Montana geschrieben wird. Wenn man an Joe Montana denkt, denken die meist an die Saison 89. Das ist so seine Übersaison. Und das ist auch so das, wo ich mich wahrscheinlich so am meisten noch dran erinnere. Das sind so die Jahre 88, 89, weil er da so der Star war.
Der war dominant,
Und die 49ers natürlich als Super Bowl-Sieger, ne, die gehen natürlich in die Saison und müssen sich erstmal ein bisschen an den neuen Koordinator George Seifert da, wie du ja schon sagst, der wirkt so ein bisschen lehrerhaft, er wird als ruhiger, analytischer Mann beschrieben.
Er sieht aus null Ausstrahlung, aber okay.
Aber es wird Joe Montanas Rekordsaison, die beste Saison seiner Karriere, der ist ja jetzt schon in einem hohen Alter und er hat ja diesen Steve Young immer noch im Nacken.
Ja, der ging ja nicht weg.
Er schafft über 70%, dass seine Pässe ankommen in der Saison. 3500 Yards wirft er, 26 Touchdowns, nur 8 Interceptions. Er hat das damals bis dahin höchste Quarterback-Rating aller Zeiten mit 112. Und er ist halt unantastbar, ne? Und man muss ja sagen, mit Jerry Rice, Roger Craig, ist das die ultimative Offensive.
Ja, die hatten ganz wenig Schwachstellen, es funktionierte halt perfekt, die waren so auf dem Zenit ihres Könnens alle.
Na und die Saison auch 14 Siege, 2 Niederlagen, 10 Spiele mit mindestens 30 Punkten, also die dominieren. Ein legendäres Spiel ist dann gegen die Chicago Bears im Soldier Field und die waren ja bekannt für ihre harte Defense.
Und 85 Super Bowl Sieger unter Mike Ditka mit William Refrigerator Perry in der Line. Aber deren Stern ging da schon langsam unter, also in der Zeit 89.
Da werden sie halt auch, da schaffen sie nichts. Sie verlieren 26-0 wieder, also eine Demonstration der Stärke. Und ein Beobachter und Fan der Bears sagt, das war kein Football mehr, das war eine Lehrstunde für uns. Also totale Dominanz, man ist dann in den Playoffs. Und da zünden sie nochmal den Turbo. Also die deklassieren die Vikings 41-13.
Das war natürlich Hammer, deutlich.
Dann die Rams 30-3.
Die hatten alle keine Schnitte.
Und dann im Januar 1990 trafen sie auf die Denver Broncos.
Und John Elway. Ja, die sind ja eher so als lovable losers in Erinnerung geblieben. Aber war gespannt. Ich habe nämlich gar keine Erinnerung mehr an das Spiel tatsächlich.
Das war so einseitig, einseitiger geht es gar nicht. Und da war ja auch wieder, man hatte jetzt gehofft, ne, John Elway, der reißt es jetzt raus, ne? Also die.
Er war ja auch berühmt für seine Würfe, so gerade gegen Ende des Spiels, weite Würfe, Hail Marys. Aber dazu kam es dann wohl gar nicht mehr,
oder? Nee, ist der bis heute höchste Sieg im Super Bowl. 55-10. Ich weiß nicht, ob jetzt vom letzten Jahr, der nicht noch höher war, aber.
Es war eine Vernichtung.
Eine, ne? Vernichtung, auf jeden Fall.
Und das nach dem knappen Spiel gegen die Bengals im Jahr davor, da war ich ja richtig begeistert. Ich erinnere mich noch, dass ich es irgendwie langweilig fand, weil es zu eindeutig war damals.
Ja, aber also als 49ers-Fan fand man das schon richtig geil.
Ja, es war eine Demontage des Gegners, ja. Aber es war natürlich null spannend.
Das stimmt allerdings.
Aber manchmal will man das ja auch einfach nur immer weiter den Gegner vernichten.
Also das wird so auch, also die, man sagt so, die 49ers hätten damit so die Messlatte so ganz hochgelegt in diesem Jahr. Also für alle zukünftigen Mannschaften, weil da waren sie, auf, wie du schon gesagt, auf dem Zenit. In allen Bereichen waren sie die beste Mannschaft. Jerry Rice hat der absolute Maßstäbe gesetzt. Und im Grunde waren sie noch einen Tick stärker als vorher.
Also alle piekten jetzt irgendwie, ne? Und das hatten die Gegner dem auch eigentlich, was er eben auch geschildert, die hatten dem ja nichts, fast gar nichts entgegenzusetzen.
Jetzt sind wir ja auf dem Höhepunkt und da möchte ich heute auch aufhören, weil danach geht es leider für Joe Montana verletzungsbedingt sehr bergab und Steve Young übernimmt ja dann bis 92 dann und daraus machen wir dann nochmal eine eigene Folge über die 49ers der 90er und man muss ja auch sagen, 89 ist der Höhepunkt der 49ers, aber im Hintergrund ein Erzrivale. 89 ist für die Dallas Cowboys auch ein Wendepunkt. Da kommt ein neuer Besitzer.
Jerry Jones.
Ein neuer Trainer mit Jimmy Johnson. Und die werden den 49ers in den 90er Jahren wieder den Rang ablaufen.
Oh ja, da passiert viel in Dallas. Das wird total spannend, weil das auch außerhalb des Spielfeldes ja sehr lautstark
Party Nights in Dallas, ja.
Troy Aikman, Emmitt Smith und ja, ich sag, brauch gar nicht mehr sagen. Aber für heute genießen wir doch einfach diesen Doppelsieg 88-89 der 49ers und Joe Montana und Kollegen.
Genau, und dann gucken, werden wir uns jetzt demnächst mal erstmal anderen Sportarten wieder zuwenden. Das war ja jetzt alles sehr footballlastig zuletzt.
Ja, das war auch total schön, aber wir haben da eine Idee entwickelt über den FC Bayern vielleicht auch. Oder mal, werden mal sehen, was da kommt.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.